Ja, guten Morgen. Als Predigttext, ihr seht ihn schon, habe ich herausgesucht. Jesus sagte, Markus 1, Vers 15 finden wir das, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ach, ich habe eine Fernbedienung da. Oder wie es in der Genfer Übersetzung heißt, die ich sehr gerne verwende. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Liebe Gemeinde und alle, die das noch später hier hören werden, was alles muss erst geschehen, bis ein Mensch wirklich umkehrt? Meine Frau und ich haben viele Jahre lang Fahrradfreizeiten für Jungschaler und für Teenies durch Schleswig-Holstein durchgeführt. Wir sind von Gemeindehaus zu Gemeindehaus gefahren, haben da übernachtet. Und wir sind unter anderem auch mal an der Kieler Förde oder mehrfach an der Kieler Förde entlang gekommen. Und da mündet bei La Boe der Fahrradweg in die Strandpromenade. Und zu Beginn dieser Strandpromenade steht ein großes Schild. Da steht, vernünftige Menschen fahren hier nicht Fahrrad. Den anderen ist es verboten. Und das war vernünftig. Alleine unsere Truppe mit dicken Fahrrädern bepackt und so ein ganzer Lindwurm, 20 Leute, manchmal sogar mehr, bis zu 30 teilnehmen, da hatten wir... Stellen wir uns das vor, so eine Strandpromenade, alles wuselt da rum und dann kommen wir und klingeln und sagen, macht Platz, das funktioniert einfach nicht. Vernünftige Menschen fahren hier nicht Fahrrad, den Unvernünftigen, den anderen ist es verboten. Was muss erst geschehen, bevor ein Mensch sein Verhalten ändert? Was muss erst noch geschehen, bevor du umkehrst? Also, bis es zu einer wirklichen und konkreten Änderung deines Verhaltens kommt. Reicht bei dir schon der Appell an die Vernunft? Oder braucht es erst ein Verbot? Reicht nicht mal das Verbot? Sondern braucht es erst schmerzhafte Konsequenzen, Strafe, bis man dich erwischt hat. Der eigentlich für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext nach der Perikopenordnung der evangelischen Kirche steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20, die berühmte Geschichte der Bekehrung des Saulus zum Paulus, wie wir dann so ein bisschen flapsig sagen. Den musste Jesus erst vom Pferd zerren und 3 Tage mit Blindheit schlagen, bevor der umgekehrt ist. Und vom Christenhasser zum Evangelisten, zum Botschafter der guten Nachricht geworden ist. Was muss noch alles geschehen, bis es zur Bereitschaft und zur Tat kommt? Dein bisheriges Verhalten wirklich zu verändern. Müssen erst Lunge und Blutgefäße ruiniert sein, bevor mit dem Rauchen aufgehört wird? Muss erst die Ehe zerrüttet sein, Führerschein und Arbeitsplatz verloren, bevor der Alkoholkonsum ausgetrocknet wird? Wird die Ernährung erst verändert, wenn Rheuma, Gicht, Diabetes oder gar Krebs diagnostiziert werden? Muss es erst richtig wehtun? Vorsorge wäre doch viel vernünftiger, wäre doch viel besser. Mach's doch gleich, nicht erst bis der Arzt sagt, jetzt lass aber das und das. Das und das macht dich kaputt. Wird der Fleischkonsum erst reduziert, wenn der Hunger in der Welt bis nach Deutschland vorgedrungen ist? In anderen Ländern ist der Hunger längst angekommen. Unter anderem wegen unseres hohen Anspruchdenkens, unseres Lebensstils. Ich habe einen kleinen Literaturtipp. Es gibt eine relativ neue Zeitschrift vom Bundesverlag, Anders Leben. Da gibt es diverse Anregungen, was das in der Praxis heißen könnte. Anders Leben. Wird das Tempo auf den Straßen erst reduziert, wenn das Klima sich nicht nur wandelt, sondern zur Katastrophe im eigenen Land wird? Habt ihr den Brandbrief des Club of Rome diese Woche wahrgenommen? Seit 50 Jahren mahnen die an, kehrt um, das geht schief. Und jetzt haben sie diese Woche wirklich nochmal nachgelegt, einen Brandbrief geschrieben. Hochrangige Wissenschaftler, kehrt um, ändert euch. Wird die Würde eines jeden Menschen erst respektiert, wenn man selber zu spüren bekommt, wie das ist, mit Füßen getreten zu werden, ausgebeutet zu werden, missbraucht zu werden? Muss es immer erst wehtun? Braucht es den Zwang? Oder wird nicht auch schon vorher der Sinn und Wert einer Veränderung erkannt, der Segen der Umkehr? Das Leben ist zu kostbar, als dass wir damit gedankenlos und respektlos umgingen. Es soll nicht länger geschädigt oder gar zerstört werden. Alles Leben kommt von Gott. Wir besingen und loben jeden Sonntag den Schöpfer. Alles Leben kommt von Gott, hat von daher seinen Wert. Weil es von Gott kommt, darum ist es heilig. Gott ist heilig und mit ihm alles, was ihm gehört. Das ist die ganze Schöpfung. Dich und mich zum Glück mit eingeschlossen, das ist ja die gute Nachricht. Auch wir sind Geliebte Gottes. Aber eben nicht nur wir. Ihm sind wir heilig. Aber eben auch die anderen. Sie sind kostbar. Wer Geliebtes, Heiliges, unangemessen behandelt, der vergeht sich an Gott. Wer sich am Leben vergeht, der tastet den Augapfel Gottes an. Was muss erst noch alles geschehen, bis wir umkehren? Erkennen wir nicht den Wert? Erkennen wir nicht den Sinn einer Umkehr? Was alles muss noch geschehen, bis Kirchen und Gemeinden bei uns aufhören, sich selbst zu zerstören? Die Gemeinde Jesu ist die Braut Christi. Sie ist seine Geliebte. Sie ist ihm heilig, kostbar in seinen Augen. Gemeinden schrumpfen. Gemeindestandorte müssen aufgegeben werden. Nicht etwa, weil es hier keine Menschen mehr gibt im Land. Das wäre noch zu verstehen. Wenn unsere Region entvölkert wäre, ja, dann ist auch Gemeinde nicht mehr. Logisch. Gemeinden schrumpfen auch nicht, weil es kein Interesse mehr bei den Menschen an religiösen Fragen gibt. Die Suche nach dem Sinn des Lebens steckt in jedem drin. Früher oder später fragt sich jeder Mensch, warum lebe ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was soll das alles? Nein, es liegt offenbar an dem Fehlverhalten der Menschen in den Gemeinden. und ihrer Unfähigkeit oder mangelnden Bereitschaft, wirklich umzukehren. Genau davon sprach aber Jesus: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Teil 2 seiner Aufforderung, das haben wir schon befolgt. Wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir glauben, dass er uns liebt und dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Dafür ist er sogar ans Kreuz gegangen und deswegen fehlt in keiner Kirche das Kreuz, dass uns das immer vor Augen steht. Wir glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er lebt mitten unter uns und wir glauben an die Auferstehung zum ewigen Leben. In der Herrlichkeit Gottes, das glauben wir alles sehr gerne. Aber sind wir auch schon umgekehrt von lebensfeindlichem Verhalten? Kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Haben wir einen neuen Lebensstil angenommen? Beziehungsweise kehren wir immer neu um? Wann immer eine neue, tiefere Erkenntnis des Lebens uns dazu herausfordert. Unser Wissen ist und bleibt ja Stückwerk, wie Paulus das so schön gesagt hat. Im Laufe des Lebens kommen Stück für Stück hinzu und fordern jedes Mal eine vielleicht auch nur kleine, aber dringend notwendige entsprechende Korrektur. Eine Nachbesserung. So ist das gemeint mit dem Leben in der beständigen Buße. Da geht es nicht um ein ständiges sich selbst anklagen und abwerten, sondern um ständiges Lernen vom Meister des Lebens. Und es ist ja wirklich gut zu wissen, dass der Lehrmeister Jesus uns nicht verdammt, sondern vergibt. Das geknickte Rohr, das zerbricht er nicht, den glimmenden doch, den löscht er nicht aus. Aber er sagt eben auch, ändert euch. Ändert euch und lernt von mir. Ich habe euch ja schon die 7 Merkmale von vitalen Gemeinden, die gegen den Trend nicht schrumpfen, sondern wachsen, vorgestellt und schaut sie euch doch nochmal an. Das erste Merkmal, wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus, statt die Dinge nur am Laufen zu halten und irgendwie zu überleben. Aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott, Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, sollen wir Kraft und Orientierung, was heißt denn anderes bei Orientierung, als wir lernen von ihm den Weg, den wir gehen sollen. Nachfolge Jesu. Ändert euch, lernt von mir, sagt Jesus. Statt den gewohnten Trott immer weiter zu gehen. Zweitens, wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch hinein in diese Welt, die die Erlösung braucht. Drittens, wir finden heraus, was Gott heute will. Wir können es nicht jedem recht machen, wir wollen es auch nicht jedem recht machen, aber uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Der leitet uns in die Wahrheit. Und deswegen müssen wir wissen, Gott, was willst du hier und heute in dieser Situation? Für uns persönlich, für uns als Gemeinde. Was ist unsere Berufung? Darum, wir wagen Neues, wir wollen wachsen, statt Veränderung und Misserfolg zu fürchten. Ich will so bleiben, wie ich bin. Nein, es ist nicht gut, wenn wir bleiben, wie wir sind. Wir sollen wachsen, uns entwickeln, Stück für Stück für Stück. Weiterentwickeln, auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Tja, und wir handeln als Gemeinschaft, statt bloß als Club oder religiöser Verein zu funktionieren. Wir sind Gemeinschaft im Geiste Gottes. Und deswegen, dieser Kreis schließt sich niemals, haben wir gerade gesungen, ne? Dieser Kreis schließt sich nicht. Wir schaffen Raum für immer mehr, für alle. Wir wollen inklusiv handeln statt exklusiv. Dass wir sagen, hier geschlossene Gesellschaft, hier kommst du nicht rein. Doch, genau, Gott will alle. Und wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, wollen lieber das Wenige, das wirklich Wichtige richtig gut tun, als dass wir uns im Aktionismus verlieren. Diese 7 Merkmale, das ist empirisch nachgewiesen. Das hat sich bestätigt. Gemeinden, die das beherzigen, sich entsprechend orientieren, verändern in ihrer ganzen Gemeindekultur, die entwickeln sich gut. Gemeinden, die das nicht beachten, die schrumpfen weiter, bis sie sich auflösen, bis die Standorte geschlossen werden. Und das erleben wir. Jedes Jahr werden Standorte geschlossen, weil die Gemeinden nicht umkehren, weil sie weitermachen wie bisher. An diesem Wochenende hatten wir ja eigentlich Tischgemeinschaft miteinander geplant, lange geplant. Erst war es Corona und nochmal Corona. Seit 2 Jahren, glaube ich, haben wir das auf dem Zettel, ne? Claudia, bestimmt seit 2 Jahren haben wir das offen und dieses Wochenende sollte es endlich stattfinden. Und dann bekam ich kurzfristig wieder die Absage. Gemeinschaft ist dabei groß geschrieben, es ist kein Schreibfehler. Gemeinschaft ist groß geschrieben. Und weil das nun leider nicht klappt, findet das nicht statt dieses Wochenende. Aber wir wollen uns wenigstens das 5. Merkmal genauer anschauen. Wir handeln als Gemeinschaft, statt bloß als Club religiöser Verein zu funktionieren. Dazu mal die Unterpunkte, ein bisschen neu übersetzt von einem Kollegen aus dem Original, aus dem Englischen. Wir pflegen Beziehungen. Wir leben nicht nebeneinander her. Wir pflegen unsere Beziehungen, zum Beispiel in Besuchen oder Kleingruppen, und Menschen erleben, spüren, bekommen zu spüren, dass sie Angenommene sind, dass sie Geliebte sind, dass sie wertvoll sind, dass sie dazugehören, und sie erfahren Hilfe im Glauben und Dienst zu wachsen. Und die Zusammenarbeit, Ehren- und Hauptamtliche, das ist ein Team, da arbeitet man sich zu, da fördert man sich, da lässt man den anderen vorankommen mit dem, was er da vorhat. Da fördert man sich gegenseitig, um hier vor Ort angemessen die Ausdrucksformen zu finden, dass alle 7 Merkmale hier zur Geltung kommen, dass die Gemeinde sich gesund entwickelt. Na? Ja, die verschiedenen Gaben, Erfahrungen und Glaubenswege werden wertgeschätzt und eingebracht. Gut, dass wir unterschiedlich sind und dass wir alle miteinander die Priesterschar Gottes sind in dieser Welt. Shalom ist der Wille Gottes, ist das Ziel Gottes für seine Welt. Dahin muss alle Welt umkehren. Das ist das Ziel. Da müssen wir uns hinbewegen. Zum Shalom. Shalom Haus habt ihr ja auch euer Gemeindezentrum genannt. Euer Gemeindebrief, ganz dick. Shalom Haus. Ihr habt das Ziel damit sozusagen ständig vor Augen. Den Anspruch und das Ziel. Genau. Schön, dass euer Haus Shalom Haus heißt. Da habt ihr immer das Ziel vor Augen. Das ist der Wille Gottes für diese Welt. Shalom ist ein sehr großes Wort. Frieden im Deutschen ist dafür zu wenig, aber es ist schon ganz gut. Jesus sagt ja zum Auftakt seiner Mission in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und der Apostel Paulus, genau der, den Jesus erst vom Pferd zerren musste, bevor er sich änderte, der schrieb später in Römer 14, Vers 17 bis 19, im Reich Gottes, da geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Da waren schon drei: Frieden, Gerechtigkeit, Freude. Essen und Trinken sind also doch nicht so wichtig, wie es eingangs den Anschein hatte. Iss und trink doch, was du willst. Du wirst schon sehen, was das mit dir macht. Aber bedenke auch, was das mit anderen macht. Dein Konsumverhalten berührt auch die Frage der Nächstenliebe. Damals war es dagegen eine ganz andere Sache. Bei Essen und Trinken ging es um kultische Reinheit oder Unreinheit. Das war eine Heilsfrage für die. Und Paulus stellt klar, wie schon Jesus vor ihm, es hat keine Auswirkung auf die Frage nach dem Reich Gottes. Vielmehr geht es um den Shalom. So, und da haben wir nun schon drei Begriffe im Angebot: Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist in uns bewirken will. Jesus sagte, das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen mit seinem Kommen. Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit denen, die ihn verteufelten. Da sagt Jesus, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wir können demnach noch einen vierten Begriff hinzufügen. Befreiung, Freiheit. Auch die gehört zum Shalom. Gerechtigkeit, Frieden, Freude und Freiheit. Und wir können gleich noch einen fünften Begriff hinzufügen, einen ganz großen, nämlich die Liebe, Agape im Griechischen. Nicht zu verwechseln mit Eros, leidenschaftliches Begehren, Erotik, auch nicht zu verwechseln mit Philia, freundschaftliche, brüderliche Zugewandtheit oder auch Interesse, wie zum Beispiel Philosophie, sondern Agape, die selbstlose und den anderen fördernde Liebe. Selbstlose, den anderen fördernde Liebe, die sogar den Feind mit einschließt. In seiner Aufzählung, was Liebe alles ist und was sie nicht ist, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, zuallererst, Liebe ist unverzichtbar. Ohne Liebe ist alles andere nichts, beziehungsweise bin ich nichts, sagt er sogar, ein hartes Urteil. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Von Jesus haben wir das neue Gebot der Agape-Liebe mit auf den Weg bekommen, die das Markenzeichen seiner Gemeinde sein soll. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Maß, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und das sagt er eben im Zusammenhang seines Beispiels der Fußwaschung. Eines niedrigen Sklavendienstes damaliger Zeit nicht zu verwechseln mit gut bezahlter, kompetenter medizinischer Fußpflege von heute. Wie Jesus die Jünger geliebt hat, ihnen ein Diener gewesen ist, so sollen wir einander dienen und fördern. der Apostel Paulus, der schon wieder, aber der ist wirklich umgekehrt, der hat wirklich was begriffen. Der schrieb den Christen in Philippi Kapitel 2, Vers 3 bis 5, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann folgt der bekannte alte Christushymnus. Wir haben von Jesus zu lernen, was Lieben heißt. Wahre Größe zum Beispiel, sagt Jesus an anderer Stelle, bedeutet den anderen ein Diener zu sein. Das ist wahre Größe, den anderen ein Diener zu sein. Wahre Größe macht den anderen nicht klein, sondern zollt den anderen Respekt, Wertschätzung als das, was sie in Wahrheit sind, Gottes geliebte Menschen, heilig, kostbar. Damit haben wir den Shalom, das Ziel Gottes für seine Schöpfung, schon ganz gut umrissen. Gerechtigkeit, Frieden, Freude, Freiheit und Agape-Liebe. Das alles soll in der Gemeinschaft derer, die sich an Jesus freuen, die an die gute Botschaft glauben, zur vollen Entfaltung kommen. Das soll Wirklichkeit werden. Das ist Shalom. Das ist Reich Gottes mitten unter uns. Gemeinde Jesu ist kein frommer Verein, keine funktionale Institution. Wo sie das ist, stirbt sie aus. Und das haben wir, wie schon gesagt, ganz bitter vor Augen. Wem sollte man das verdenken, wenn einer daran kein Interesse hat und woanders sein Heil und seinen Lebenssinn sucht? Menschen suchen, sie suchen woanders. Wo aber Gemeinde Jesu als Gemeinschaft handelt, selbstlos liebt, befreit, Frieden schafft, Gerechtigkeit übt und sich aneinander und an ihrem Gott erfreut, da ist Leben, wie Gott es sich wünscht, für seine geliebte Welt. Da ist Shalom. Was muss erst noch passieren? Bis du nicht nur an das Evangelium von Jesus glaubst, sondern auch umkehrst und ein wirklich verändertes Leben führst. Ich sage nicht, dass eine Umkehr leicht ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist ein zäher Prozess gegen sich selbst, gegen die eigene Faulheit und Gewohnheit, gegen die eigenen Gefühle, gegen die sich eingeschlichene Resignation, als bringe es ja doch nichts. Doch es bringt was. Jesus weiß um die ganze Situation. Er hat sie vorausgesehen, als er sagte, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleiben wird, der wird errettet werden. Matthäus 24. Standhaft festhalten an dem Weg der Umkehr, der Veränderung hin zur Agape. Die rettende Hilfe auf diesem Weg durch den Beistand des Heiligen Geistes ist uns gewiss. Du bist nicht allein auf diesem Weg, Jesus steht auf deiner Seite. Seine Kraft ist in deiner schwachen Bemühung mächtig. Also übe dich weiter in der Buße, in der Veränderung, tu weiter das Gute, was der Gemeinschaft dient. Sei ein Diener, respektvoll dem Nächsten gegenüber, selbst wenn es dein Feind sein sollte. Halte fest an der Hoffnung, die uns gegeben ist, dass das Reich Gottes in Jesus angebrochen und im Kommen ist. Das Reich Gottes hat enormes Wachstumspotenzial, wie Jesus uns an wunderschönen Beispielen aus der Natur sichtbar vor Augen gemalt hat. Und du darfst dabei sein und sollst auf dem Weg der Veränderung, auf dem Weg der Umkehr bleiben. Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Sinn von Gemeinde Jesu, dass du im Shalom Gottes ankommst. Amen.